ich ja fragen.
Eine Frage. Wie bist du dazu gekommen, das so zu nennen? In allen Kapitelüberschriften kommt die moderne Gesellschaft nicht vor. So weit bin ich beim Lesen. Wo kann man aber nicht gelesen haben. Also wie kommst du dazu, weil das dann auf der Überschrift auf die anderen beiden Bände?
Also das... Das ist der Gesamttitel, das ist nicht der Titel des ersten Bandes, Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft. Das ist ein bisschen, also, na gut, der Titel hat auch mehrere Facetten. Einerseits ist es ein bisschen ein Hieb gegen die Biografien von Jonathan Sperber, das ist ein amerikanischer Historiker mit Spezialgebiet Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts, und Gareth Stedman Jones, ein englischer Ideengeschichtler. Die haben beide Biografien vorgelegt, die im Grunde genommen auf dasselbe rauslaufen. Marx ist eine wahnsinnig interessante Gestalt des 19. Jahrhunderts, aber heute hat er uns nicht viel zu sagen. Und da sage ich, naja gut, dass Marx eine Gestalt des 19. Jahrhunderts ist, das ist ja nun eigentlich ein etwas wenig überraschendes Resultat, wenn man sich die Lebensdaten anguckt, 1880 bis 1883, von welchem Jahrhundert soll er denn eine Gestalt sein? Das Interessante ist aber, was war denn das 19. Jahrhundert? Und da ist nicht meine These, sondern das ist eine These von sehr vielen Historikern, das war in der Menschheitsgeschichte eigentlich ein ganz entscheidender Drehpunkt, wo etwas grundsätzlich Neues entsteht. Ich versuche das in der Einleitung deutlich zu machen durch ein Gedankenexperiment. Ich sage, stellen wir uns vor, ein Mensch aus dem Jahr 1710 wird in das Jahr 1860 verfranst. Und jetzt soll man dem die Welt erklären. Das ist kaum möglich. Da ist so ein Unterschied in diesen 150 Jahren von 1710 nach 1860, hat man große Schwierigkeiten. Nimmt man jetzt aber einen Mensch von 1860 und verpflanzt den ins Jahr 2010, dann wundert er sich auch. Aber man kann ihm die Sachen viel einfacher erklären. Das Internet, kann man sagen, ja gut, du in deinem Jahr 1860 kennst den Telegrafen. Jetzt stell dir vor, jeder hat seine Telegrafenstation zu Hause und man kann nicht nur so Morsesignale übertragen, sondern durch diese elektrischen Leitungen kann man auch Bilder übertragen. Die Fotografie gab es ja schon 1860. Man kann ganze Texte übertragen und das ist dann so ungefähr das Internet. Das kann man dem klar machen. Aber dem Menschen von 1710, der eigentlich über Elektrizität nichts weiß, dem zu erklären, was ist ein Telegraph, der hält es für Zauberei. Da kann man nun die These davon ableiten, dass das, was wir als moderne Gesellschaft bezeichnen, dass deren Grundlagen in der Periode zwischen 1780 und 1860 gelegt worden sind, technisch, ökonomisch, politisch. Und Marx ist jetzt Zeuge dieses Umwälzungsprozesses. Er ist Akteur, er ist politischer Journalist, er ist politischer Aktivist, er gründet politische Organisationen oder formt politische Organisationen um, und er ist Analytiker. Und die Rede von der modernen Gesellschaft, die habe ich auch direkt von Marx übernommen. Vorwort zum ersten Band des Kapitals, 1867, steht wörtlich drin: Es ist der letzte Endzweck dieses Werks, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu entschlüsseln. Insofern Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft. Es gibt allerdings noch eine andere Facette dieses Titels, die dann erst so im dritten oder dem eventuell vierten Band eine Rolle spielen wird. In welcher Hinsicht kann man von Moderne reden? Dieser Band ist ja bereits, während ich ihn geschrieben habe, in Brasilien ins Portugiesische übersetzt worden, ist im Mai auch dort erschienen, und ich war da jetzt dieses Jahr zweimal schon in Brasilien, um diesen Band vorzustellen und zu diskutieren. Und da ist natürlich ganz häufig die Frage gestellt worden, ja, von welcher Moderne ist da eigentlich die Rede? Ist es nicht ein sehr eurozentrischer Begriff, dass das, was da bei euch im 18., 19. Jahrhundert sich abgespielt hat, das ist jetzt die moderne Gesellschaft. Und das wird ein Thema sein, noch nicht im zweiten Band, aber dann im dritten. Eurozentrismus bei Marx. Es gibt einen Eurozentrismus bei Marx, der sich insbesondere in den 1850er Jahren, wie er etwa den englischen Kolonialismus in Indien beurteilt hat, kommt er zum Ausdruck. Bloß der Marx überwindet ihn auch. Nicht in einem Schlag, auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Ich würde sagen, seine ethnologischen Studien, das Kowalewski-Exzerpt, also wo es um Russland geht, das steht alles in diesem Kontext im Grunde genommen einer Erweiterung des marxischen Geschichtsbildes und auch einer Erweiterung dessen, was sehr ungenügend als historischer Materialismus bezeichnet wird, ein Begriff, den Marx selber niemals benutzt hat. Der sprach von materialistischer Geschichtsauffassung, aber es gibt keinen einzigen Text. Es gibt keinen einzigen Text bei Marx, kein Brief, kein Exzerpt, kein veröffentlichten Text, wo das Wort historischer Materialismus auftaucht. Es gibt bei Engels, der verwendet ihn ein paar Mal, der späte Engels, bei Marx wirst du das nicht finden. Aber egal, es geht jetzt auch nicht um die Worte. Es gibt so eine sehr schematische Auffassung von Geschichte, die man Marx zuschreibt, die etwa fürs Kommunistische Manifest, was kein wissenschaftlicher Text, sondern eine Art Propagandaschrift ist, eine gewisse Berechtigung hat, wo der Marx aber weit drüber hinaus wächst. Und das stellt dann auch in Frage, ob man wirklich von der Moderne sprechen kann. Insofern, ja, nehme ich jetzt auch so ein Clou vorweg, den ich eigentlich dachte, dann am Ende zu präsentieren, indem ich meinen eigenen Titel kritisiere, dass man eigentlich nicht schreiben dürfte, Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, sondern Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaften. Also dass das wirklich ein Plural ist, dass es eine Vielzahl von Entwicklungspfaden gibt. Aber das wird eben auch Marx erst im Lauf der Zeit klar.
Hier vorne vielleicht erstmal, weiß ich.
Ja, was mich wirklich immer bewegt, ist, ich habe auch viel über Marx gelesen und mit vielen jungen Leuten diskutiert. Wie kann man heute den jungen Leuten Marx nahebringen? Man denkt immer, das ist ja weit weg. Ja, also es ist ja sehr, gerade jetzt in den 200. Geburtstag ist ja sehr, sehr viel erschienen und sehr, sehr viel Gutes und manche weniger Gutes. Aber für mich stellt sich immer die Frage, wie kann man das nahebringen? Du hast vorhin gesagt, Game of Thrones, ja. Jede Menge kommt da, aber diese wichtigen Dinge, die Marx uns auch für die heutige Zeit vermittelt, wie kann man das handeln? Ich weiß nicht, wie kann ich meinen Enkel, meinen 14-Jährigen ranführen, ein Buch von dir zu lesen und sagen, hier, Mensch, guck doch da mal rein, ist spannend und ja.
Na naja, gut, das
ist spekulativ wahr jetzt.
Also erstens, also die Frage hat auch wieder im Grunde zwei Seiten. Einerseits das Faktische, wie sieht es aus, und dann aber auch sozusagen das Handlungsmäßige, wie geht man mit Menschen um? Also erstens mal, ich finde, es sieht gar nicht so furchtbar schlecht aus. Es gibt jede Menge junge Menschen, die sich für Marx interessieren. Du hast den Lesekreis hier erwähnt. In Berlin gibt es seit mittlerweile, ich glaube, 10 oder 12 Jahren die Kapitalkurse. Die sind voll von jungen Menschen. Es gibt seit 11 Jahren, glaube ich, die Marx-Herbstschule. Das ist auch in der Regel sehr junges Publikum. In Bremen, der Rosa-Luxemburg-Ableger dort hat auch so ein kleines Leseprogramm angefangen. Ich bin ziemlich häufig unterwegs, mache so Kapitaleinführungen, also in einem Wochenendseminar. Das wird zum Teil organisiert von Antifa-Gruppen, wo die Jüngsten sind 14. Also dass ich irgendwie Veranstaltungen mache, wo ein paar 14-, 16-Jährige drin sitzen, das ist nichts Ungewöhnliches. Also insofern, das Interesse ist da, nicht so massenhaft, wie wir uns das wünschen würden, aber es ist da. Und ich kann mich zumindest auch an erheblich schlimmere Zeiten erinnern, also 80er Jahre, Bundesrepublik, das würde ich sagen, das ist so der absolute Tiefpunkt. Man merkt es auch so in der Altersstruktur, da fehlt so eine mittlere Generation. Also bei vielen Veranstaltungen, also so Leute in meinem Alter, ganz junge, und die in der Mitte sind, das sind die wenigsten. Das andere ist aber, wenn du jetzt von deinem Sohn oder Enkel sprichst, wie kommt man da nah? Also auf jeden Fall nicht, indem man jetzt so den Lehrer heraushängt. Das ist ein wichtiges Buch, das musst du unbedingt lesen. Würde ich sagen, das geht eher schief, sondern dass man halt die politische Debatte sucht, dass man in der politischen Debatte das fällt ja relativ leicht, auf grundsätzliche Fragen kommt. Ist das jetzt alles nur die Unfähigkeit der Politiker und mit der nächsten Regierung wird alles besser, oder gibt es da halt doch so bestimmte strukturelle Probleme? Ja, und wenn das jetzt strukturelle Probleme, die Eigentumsverhältnisse, die Vermögensverhältnisse, warum gibt es die und so? Und dann ist man bei solchen analytischen Fragen. Und da kann man dann sagen, naja, da gibt es jetzt eben bestimmte Ansätze von Marx kommend. Ich habe das ja versucht, dann ein bisschen handhabbar zu machen mit dieser Einführung in die drei Bände des Kapitals. Und gut, es setzt also zumindest mal voraus, dass dieses Interesse geweckt worden ist, was ich da sage. Aber wenn das geweckt worden ist, dann hat sich das Ding ganz gut bewährt. Also 2004 ist es rausgekommen. Bis jetzt sind über 27.000 Exemplare verkauft worden im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, da kann man sich nicht beklagen, dass das, was man sagt, irgendwie nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Also insofern sehe ich das auch jetzt nicht so furchtbar pessimistisch.
Lieber mit. Moderne Zeit, moderne Gesellschaft heißt ja nicht nur neue Technik, sondern auch vielleicht die Möglichkeit und die vorhandene, nachlesbare, dargelegte Möglichkeit des Wissens darüber, wie man sich verständlich mit der Welt befasst. Und du hast ja nun Einblicke gewonnen über die intellektuelle oder in die intellektuelle Welt des 19. Jahrhunderts. Und würdest du einschätzen, dass vielleicht so eine Figur wie Hegel da auch so eine Art Wendepunkt darstellt, der so einen Durchbruch geschafft hat, wie man seine Gedanken verständlich ordnet, also neu ordnet, vielleicht seit der Antike das erste Mal wieder, und das eine Voraussetzung war für das, was Marx so sich da an Gedankenklarheit verschaffen konnte? Und im Gegensatz dazu, wie wäre dein Eindruck zur heutigen Zeit, na heutig oder letzten 20, 30, 40 Jahre, ist da wirklich ein Fortschritt in der intellektuellen Welt zu beobachten? Ich denke da so gerade an die Postmoderne und Neo-Idealismus und Rückkehr der Religion, und ist der intellektuelle Mainstream wirklich, also im Verhältnis zu damals, weiter oder nicht?
Ja, du hast vorhin schon die Frage nach Hegel gestellt, und ich habe dann so lange über die Sprache geredet, dass ich da gar nicht mehr drauf gekommen bin. Also Hegel ist sicher Anfang des 19. Jahrhunderts ein intellektuelles, wissenschaftliches, aber auch politisches Ereignis allerersten Ranges. Also insofern ist es eigentlich eine Bagatellisierung, wenn man sagt, Hegel war ein wichtiger Philosoph, wenn man nicht zugleich mitdenkt, dass Philosophie damals noch was viel Umfassenderes war als jetzt eine Disziplin neben anderen. Hegel hat also nicht nur grundlegende philosophische Probleme, also was kann man erkennen, wie funktioniert überhaupt Erkennen, am Wickel gehabt. Der hat auch grundsätzliche politische bis hin zu zumindest mal grundlagentheoretische Probleme der Ökonomie am Wickel gehabt. In seiner Rechtsphilosophie hat er so einen Aufbau Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat. Das war etwas Neues in Deutschland. Die englischen Ökonomen hatten so ein Konzept von bürgerlicher Gesellschaft, aber in Deutschland gab es das im Prinzip noch nicht. Hegel, der kannte seinen Adam Smith, der kannte Ricardo, der kannte Sir James Stuart, also sozusagen die englischen Klassiker sehr gut und hat also sozusagen, was jetzt Sozialphilosophie oder Soziologie in Anführungszeichen angeht, hat er da auch wirklich was Bahnbrechendes gemacht. Insofern kann man das eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, was der Hegel machte. Und insofern war das auch ganz entscheidend, dass der Marx auf so eine Person gestoßen ist. Und heute kommt es auch so langsam wieder zum Tragen. Also es gibt seit circa 20 Jahren eine erneute Hegel-Renaissance in der Philosophie, weniger in der deutschen, mehr so in der angelsächsischen und in der weltweiten, dass man sagt, also man kann diesen Hegel, weil man jetzt nicht auf den ersten Blick oder beim ersten Lesen gleich versteht, was der meint, kann man den nicht einfach zur Seite legen. Man muss da vielleicht bestimmte Schichten durchstoßen und dann stellen wir plötzlich fest, hoppla, der ist ja auch hochaktuell. Also in der Rechtsphilosophie geht es im Grunde genommen darum, wie ist Freiheit möglich? Fortschritt im Bewusstsein zur Freiheit, die Entwicklung der menschlichen Weltgeschichte hin zu mehr Freizeit. Freiheit, das war eigentlich das entscheidende Thema der politischen Philosophie von Hegel. Und das fängt man heute an, so langsam wieder mitzukriegen. Und es gibt also seit 20 Jahren eine ganz andere Literatur über Hegel als die 50 Jahre oder vielleicht sogar die 100 Jahre zuvor. Jetzt hast du ja auch gefragt, gegenwärtig, wie entwickelt sich das? Da muss ich sagen, also mir fehlt der Überblick. Also ich bin nicht Philosoph, ich bin da auch nicht groß philosophisch gebildet. Mir da jetzt anmaßen zu wollen, ich erkläre da mal so die Linien der letzten 50 Jahre, da bin ich überfragt. Meine Einblicke sind sehr bruchstückhaft, sozusagen das, wo ich mir für meine Arbeit etwas versprochen habe. Damit habe ich mich näher beschäftigt und da ist es ganz egal, ob jetzt die Philosophen als postmodern, als links oder rechts gelten. Michel Foucault war für mich ein sehr wichtiger Autor, der zumindest in seinem mittleren und späteren Werk sehr gut anschlussfähig an Marx ist, was er auch nach der anfänglichen Kritik am Ende selber auch so gesehen hat. Hans-Georg Gadamer, ein sehr konservativer, also politisch konservativer, würde ich sagen, hat aber in seiner Hermeneutik erstmal einen sehr materialistischen Kern. Der wird dann gewendet, also dadurch, dass er alles wieder in Sprache auflöst, aber man muss nicht jede Wendung von so einem Autor mitmachen. Also so wie Marx Smith und Ricardo behandelt hat, dass er sich eben das raussucht, was er für brauchbar hält und das andere kritisiert. Also ich denke, so müssten wir auch mit den ganzen intellektuellen Erbschaften umgehen. Und da fand ich durchaus in dem, was es in den letzten 50 Jahren an Neuem gab, finde ich viel Interessantes und Bedenkenswertes, aber Ich werde jetzt hier keine Einschätzung philosophischer Diskurse, gibt es da einen Fortschritt oder nicht, machen. Da bin ich absolut inkompetent dafür. Das spielt einen ganz wichtigen Punkt. Also ich beschränke mich nicht, wie das in Biografien häufig der Fall ist, darauf, dass man einfach erwähnt, hat Marx das und das geschrieben, er hat sich mit dem und dem auseinandergesetzt, Punkt, und dann geht es sozusagen im Leben, in Anführungszeichen, weiter. Sondern mir geht es schon darum, auch deutlich zu machen, welche intellektuellen Schritte hat Marx in seinen Werken gemacht. Ich kann natürlich jetzt nicht zu jedem Werk einen riesen Kommentar verfassen, ich muss das auch abkürzen, aber beispielsweise jetzt in diesem ersten Band, wo ich die Dissertation behandle, da gehe ich schon relativ stark drauf ein. Wie argumentiert der Marx? Er nimmt Hegelsche Kategorien, aber er nimmt sie eigentlich in einer ganz anderen Weise. Also es ist nicht einfach Anwendung Hegels, was er da betreibt. Er grenzt sich ab von bestimmten Positionen, auch schon von diesen sogenannten Junghegelianern. Also ich setze mich inhaltlich mit den Werken auseinander und das wird in den weiteren Bänden, wo es ja um erheblich mehr Werke geht, wird es dann auch noch eine stärkere Rolle spielen. Also insofern der Untertitel Biografie und Werkgeschichte, damit ist der Anspruch verbunden, das beides gleichermaßen zu behandeln. Und was ich aber auch versuche, so ähnlich wie ich das vorhin mit der Romantik gesagt habe oder mit Hegel, wir müssen uns auch über die Rezeptionsgeschichte dieser Marxischen Werke klar sein. Also die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von 1844, die wurden zu Lebzeiten von Marx nicht veröffentlicht. Das ist also wichtig, um die intellektuelle Entwicklung von Marx zu verstehen. Aber die damalige Öffentlichkeit kannte die nicht. Nicht mal Engels hat die gekannt. Also der hat vielleicht aus dem Gespräch einiges mitbekommen, aber die Texte hat er auch nicht gelesen. Gelesen wurden die 90 Jahre später, als sie veröffentlicht worden sind. Also insofern muss man sich immer klar darüber sein, was wissen wir heute über Marx und was wussten seine Zeitgenossen von ihm. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das muss man sich darüber muss man sich klar sein. Dann wurden zum Beispiel diese Frühschriften, diese ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die wurden rezipiert im 20. Jahrhundert in einem bestimmten Kontext. Oh, jetzt haben wir den philosophischen Marx im Unterschied zum ökonomischen Marx des Kapitals, den wir die ganze Zeit kennen. Also die wurden ganz schnell in dieses Gegensatzpaar junger philosophischer, alter, ökonomischer oder scientistischer Marx reingesetzt. Ja, als der Marx die schrieb, da wusste niemand was von diesem Gegensatz. Und mein Anspruch ist es, den Entstehungsprozess dieser Schriften nachzuvollziehen aus den Bedingungen der Zeit und nicht schon sozusagen mit der Brille, die wir heute aufhaben und den Konflikten, die wir da heute sehen. Deswegen muss man aber diese Konflikte zumindest kurz anreißen, muss sagen, okay, diese Schriften spielten in der Rezeption die und die Rolle, aber damals ging es um was ganz anderes. Also insofern Das Werk spielt eine ganz starke Rolle und die Rezeptionsgeschichte kann ich nicht ausblenden, die wird zumindest kurz angerissen.
Hier vorne. Hier.
Naja, gut, du kannst auf einer sehr allgemeinen Ebene natürlich sagen, das ist ein sehr kritischer Geist, der nicht bereit ist, so ganz schnell was zu akzeptieren. Es ist auch eine sehr konsequente Person, die also jetzt nicht sagt so, ja okay, um da jetzt eine Stelle zu kriegen, schlucke ich dieses oder jenes runter, sondern im Gegenteil, er nimmt materielle Verluste in Kauf. Er nimmt in Kauf, dass alte Freundschaften zerbrechen, weil es politisch nicht mehr zusammengeht. Also insofern, solche Elemente ziehen sich durch und dann im Grunde seit seiner Studienzeit auch eine kritische Einstellung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich immer weiter radikalisiert. Also er ist zuerst ein radikaler Bürger. Das hat mit Kommunismus noch überhaupt nichts zu tun. Dann entwickelt er erste kommunistische Ideen, aber was Kommunismus ist, das ändert sich dann auch im Laufe der Zeit. Also insofern, ein roter Faden, dieser kritische Geist, diese Konsequenz, mit der er da an Sachen festhält. Aber jetzt inhaltlich, da gibt es nicht nur Bruchpunkte, da gibt es Kontingenzen. Ich will das an einem Beispiel mal deutlich machen. 1848, also Revolution, Marx kehrt nach Köln zurück, gründet die Neue Rheinische Zeitung. Es wird dann eine der wichtigsten oppositionellen Zeitungen, sie wird verboten. Marx geht nach Paris ins Exil. Hier wäre im Knast gelandet, im Kerker, in Kerkerhaft. Und einige seiner Freunde haben das nicht überlebt. Also das ist erstmal gut gewesen, dass er da rechtzeitig abhaut. In Paris, dachte er, kann er leben. Er sprach fließend Französisch, kannte diese ganze Pariser Szene, hätte da auch als Journalist Geld verdienen können. Die preußische Regierung verfolgt ihn aber bis nach Paris und setzt die französische Regierung unter Druck, ihn auszuweisen. Die französische Regierung sagt, okay, lieber Marx, nicht mehr Paris, also entweder in irgendein kleines Kaff in der Bretagne oder du musst eben Frankreich verlassen. Was macht er? Das, was die meisten Emigranten damals gemacht haben, sie gehen nach England. England war damals politisch relativ liberal, es kann jeder kommen, wenn er sich an die Gesetze hält, ganz egal, wegen was er da in seinem Heimatland verfolgt wird, aber es darf auch jeder für sich selber verrecken, also sozusagen keinerlei Unterstützung, und der Familie Marx in den 1850er Jahren ging es wirklich fürchterlich. Es war zum Teil kein Geld da, um Medikamente für die Kinder zu kaufen, und es sind ja auch 4 Kinder gestorben, also es waren wirklich ganz schlimme Verhältnisse. Für Marx war England eine Katastrophe, er sprach kein Wort Englisch, er hatte keine Verbindungen, er war dann eines Tages so verzweifelt, dass er sich bei einem Eisenbahnbüro als Schreiber beworben hat. Die haben ihn nicht genommen, weil sie seine Handschrift nicht lesen konnten. Für sein wissenschaftliches Werk war London ein wahnsinniger Glücksfall. Also England, britisches Empire, die am meisten fortgeschrittene Nation. Es gab da ökonomische Zeitschriften. Der Economist, den es heute noch gibt, den gab es damals auch, wurde von Marx fleißig gelesen. Das war damals die einzige Tageszeitung für Wirtschaftsfragen. So etwas gab es in Deutschland nicht. Im Britischen Museum, die Bibliothek, war damals die weltgrößte Bibliothek überhaupt und hatte auch die größte Sammlung ökonomischer Literatur, nicht nur englischer. Die haben alles gesammelt, aus allen Sprachen, wo sie rangekommen sind. Ja, und jetzt stellt euch vor, das ist ja eine Zeit nicht nur ohne Internet, sondern auch ohne Kopiermaschinen. Das heißt, wenn ich ein Buch lesen will, das nicht mehr im Buchhandel ist, dann muss ich zu dem Buch gehen. Das kommt nicht zu mir, in keiner Form. Deswegen meine These, das Marx'sche Kapital konnte nur in London geschrieben werden, an keinem anderen Ort der Welt. Wäre also Marx in Paris geblieben, hätte die preußische Regierung nicht so eine Wut auf ihn gehabt und ihn verfolgt, oder hätte die französische Regierung ein bisschen mehr Standfestigkeit gehabt, dann hätte der Marx mit Sicherheit eine Menge Bücher geschrieben, auch Bücher zur Ökonomie. Aber das wäre nicht vergleichbar gewesen mit dem Kapital, so wie wir das kennen. Das war nur in London möglich, aber das war ein Ort, wo er überhaupt nicht hin wollte. Und das sind diese Kontingenzen, also es sind nicht reine Zufälle, alles kann mit jedem Moment anders werden, aber es ist auch keine Zwangsläufigkeit, dass es so und nicht anders sein musste. Und da gibt es eben noch eine ganze Reihe weiterer Punkte in dem Marx'schen Leben. Und das, glaube ich, hat ihn oder hat dann dieses Leben doch mehr bestimmt als jetzt so ein roter Faden, wo man sagt, es musste drauf rauslaufen. Also in der Biografie von dem Jürgen Neffe, den du erwähnt hast, der geht genau umgekehrt vor, der sucht also bereits in Trier, welchen Auftrag Marx für das Leben bekommen hat. Also der glaubt, in Trier, da hat er den Auftrag bekommen, was für die Menschheit zu tun. In Berlin, da stößt er dann auf Hegel und wird damit für den Rest seines Lebens geformt. Und das sind mir alles viel zu konstruierte Sachen, wo man einfach aus unserem Wissen, wir wissen, wie das Leben abgelaufen ist, konstruieren wir uns was, das musste auch genauso ablaufen, wie es abgelaufen ist. Und das halte ich für ziemlichen Blödsinn.
Ja, aus dem, was du jetzt eben gesagt hast, da werden wir ja in einem Band 2 lesen, wie er aus den vertieften ökonomischen Studien eine vertiefte Kritik zum Beispiel an Proudhon üben kann. Das ist ja im Einzelnen nochmal spannend nachzuvollziehen, weil auf den ersten Blick ist doch manches recht überzeugend, was der Herr Proudhon schreibt und wie er sich daran abarbeitet und versucht zu zeigen, dass das einen zu oberflächlichen Das ist, glaube ich, nochmal spannend, sein eigenes ökonomisches Denken nachzuvollziehen. Ich wollte an das anknüpfen, an den Beitrag vorher, die Sache mit der Werksgeschichte, und wollte eine unfaire Frage stellen. Keine Denkpause. Kannst du jetzt schon sagen, obwohl das ja nun den Band 3 oder 4 betrifft, werden wir auch eine neue Sichtweise oder neue Erkenntnisse für die in Anführungsstrichen eine Reihe für erst seit einigen Jahrzehnten jetzt wieder intensiver über den dritten Band des Kapitals begonnen hat und über die Frage, ob er da an bestimmten Punkten nicht weit genug gekommen ist oder sich geirrt hat oder ob bestimmte Sachen der Sackgasse sind und nicht anschlussfähig genug sind für die Analyse kapitalistischer Weltwirtschaft, wird das mehr so ein Resümee dessen sein, was man als Diskussionsstand bis jetzt hat, oder wird es vielleicht auch nochmal neue Erkenntnisse oder neues Licht auf diese Phase der Entwicklung werfen?
Naja, ich habe ja genau zu der Phase einiges veröffentlicht, also jenseits von der Biografie. Also ich denke, das läuft so ein bisschen darauf hinaus, wir müssen eigentlich unterscheiden, das Kapital, so wie wir das kennen, in der Edition von Engels oder meinetwegen auch noch mit den Manuskripten, wo es ja Differenzen gibt zwischen Edition und Manuskript. Also das Kapital als Textsammlung und das Kapital als Projekt von Marx, was sich in den 1870er Jahren nochmal enorm weiterentwickelt, was aber in den Texten sich gar nicht so niederschlägt. Also das Manuskript zum dritten Band ist 1864/65 geschrieben worden. Aber das geht weiter in der Krisentheorie, Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Ich gehe inzwischen davon aus, dass Marx selber in den 70er Jahren von diesem Gesetz Abstand genommen hat. Also nicht nur, es gibt, habe ich mich auch daran beteiligt, eine lange Debatte, ist dieses Gesetz haltbar, begründbar? Ich denke nicht, dass man das wirklich gut begründen kann. Habe ich auch früher schon in Aufsätzen vertreten. Aber inzwischen, das neue Material, was wir in der Mega haben, vor allen Dingen Manuskripte, wo Marx rechnerisch versucht, Verhältnis von Mehrwertrate und Profitrate zu bestimmen, legt es für mich doch sehr nahe, dass er da selber Zweifel hatte. In der Krisentheorie schreibt er in einem Brief an Danielsen von 1878 oder 79, ich kann mich jetzt nicht mehr genau ans Jahr erinnern, er kann den zweiten Band vom Kapital nicht fertig machen, bevor die gegenwärtige Krise zum Höhepunkt gekommen ist, die gegenwärtige Krise, also die Folge der Gründerkrise in den 1870er Jahren war so die erste langfristige Stagnationskrise, die wir hatten. Marx merkt sofort, das ist was Neues. Und warum kann er denn den zweiten Band nicht fertig machen? Weil er diese Krise, und das schreibt er jetzt wörtlich, theoretisch konsumieren will. Das heißt, ihm ist klar, er ist mit der Theorie noch nicht fertig. Es geht ihm nicht darum, sozusagen die neueste Empirie, die neuesten Daten im Kapital zu benutzen, sondern die Krisentheorie ist noch lange nicht fertig. Es gibt auch ein paar Hinweise, wo das nicht fertig ist. Das heißt also, man muss wirklich unterscheiden die Kapitaltexte vom Kapitalprojekt. Da werde ich natürlich drauf eingehen, wobei ich jetzt sagen muss, also das, was ich mir dazu gedacht habe, was mir deutlich geworden ist, das habe ich schon zu einem guten Teil veröffentlicht. Also wer diese Texte kennt, für den wird es dann wahrscheinlich keine große Überraschung sein. Aber das macht auch nichts, weil in diesen, also wenn man da jetzt einen wissenschaftlichen Aufsatz drüber schreibt, muss man sich da schon noch ein bisschen mehr in die Breite gehen, als das dann in so einer Biografie der Fall ist. Was noch aussteht, ist sozusagen den Gesamtzusammenhang zu betrachten in den 70er Jahren. Es herrschte ja lange Zeit so die Auffassung, da ist nicht mehr viel passiert, also der Marx war da halt zunehmend krank, dann hat er sich mit der deutschen Sozialdemokratie rumgeärgert, hat wütende Briefe an Bebel und Liebknecht geschrieben, aber so richtig wissenschaftlich ist er da nicht mehr in die Pötte gekommen. Und es ist ja auch nicht mehr ein großes wissenschaftliches Werk entstanden. Aber der Marx war in den 70er Jahren total aktiv, der hat also Exzerpte noch und nöcher geschrieben, der hat in seinem Briefwechsel viele Sachen skizziert und angedeutet auf ganz unterschiedlichen Feldern. Er lernt Russisch, um die russische ökonomische Literatur zu lesen. Er will für das dritte Buch das Kreditsystem nicht mehr empirisch auf England stützen, sondern auf die USA. Im letzten Vorwort für das Kommunistische Manifest 1881, was Marx und Engels geschrieben haben, gehen sie genau darauf ein, dass sie sagen, im Kommunistischen Manifest ist nicht die Rede von den USA und von Russland. Aber das sind genau die beiden Länder, die in den nächsten 50 Jahren die entscheidende Rolle spielen werden für die Entwicklung des Weltkapitalismus. Also er sieht da welche Veränderungen sind, und das will er auch in seinen theoretischen Entwürfen berücksichtigen. Das geht dann aber auch weiter, die ethnologischen Studien, würde ich sagen, das sind nicht Freizeitbeschäftigungen, das hat mit dem Geschichtsverständnis zu tun, dass er sich diese 12 Bände Schlosser da antut und riesig, also die Schlosser, das war ein Historiker des 19. Jahrhunderts, der hat eine 12-bändige Weltgeschichte geschrieben, die von Marx nicht komplett, aber stellenweise sehr intensiv exzerpiert wird, was darauf hindeuten könnte, dass er sein Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation im ersten Band überarbeiten will. Also wenn man sich anguckt, was er da bei dem Schlosser exzerpiert hat. Also da entsteht eigentlich nochmal ein eigener wissenschaftlicher Kosmos, der dann aber auch für eine Einzelperson viel zu umfangreich war. Also das würde ich dann auch sagen, ist der tiefere Grund, warum Marx nicht fertig werden konnte mit dem Kapital. Er hat eigentlich das Projekt so umstrukturiert, dass es ein Projekt für ein Forschungsinstitut mit 20 oder 30 Leuten gewesen wäre, aber nicht für eine Einzelperson. Und insofern, auch wenn er 10 Jahre länger bei bester Gesundheit gelebt hätte, ich glaube nicht, dass das Kapital dann fertig geworden wäre. Also solche Sachen werden da drin vorkommen. Und da werde ich eben das aufnehmen, was ich bis jetzt schon auch veröffentlicht habe. Ob da nochmal so der ganz absolut neue Dreh kommt, ob ich auf einen bislang unberücksichtigten Brief stoße, ich weiß es nicht. Würde mich natürlich freuen als Autor. Naja, ich meine, ich habe mich jetzt nicht so als der große Kommentator hervorgetan in den letzten Jahren. Insofern ist der Verzicht auch nicht so wahnsinnig groß. Kleinere Interventionen wird es sicher dann und wann geben. Aber der Schwerpunkt liegt schon auf diesem Projekt und ich muss halt auch sehen, Lebenszeit ist etwas sehr Begrenztes. Wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht machen. Also wenn man jetzt irgendwie 20, 25 ist, kann man sich einbilden, das Leben ist unendlich. Wenn man mal über 60 ist, dann kann man sich das nicht mehr einbilden.
Wenn keine Fragen oder Anmerkungen sind, ich habe jetzt überhaupt keine Uhr, ich weiß nicht, wie spät es geworden ist. 8:55. Danke. Es gibt doch noch eine Meldung.
Also ein Aspekt, ganz allgemein, habe ich ja schon angesprochen, dass die Theorie bei Marx liegt vor in einer Sequenz von Projekten, die er anfängt, die er abbricht, die er dann mit gewissen Veränderungen neu aufnimmt, wieder abbricht, wieder neu anfängt. Und das lässt sich nicht jetzt rein innertheoretisch nur nachvollziehen. Also da braucht man ein Stück Biografie, wenn man wissen will, wie kommt diese Abfolge eigentlich zustande. Es gibt noch weitere Sachen. Wenn man Marx als Theoretiker liest, dann ist es schon schief, Weil der Marx war nicht bloß Theoretiker, der war ein wahnsinnig guter politischer Journalist und er war auch politischer Aktivist, der organisiert war, der sich um Organisierung, um Organisationsfragen und um Fragen politischer Aktion, wann ist sie möglich, wann ist sie nicht möglich, gekümmert hat. Alle seine theoretischen Texte sind gleichzeitig politische Interventionen. Und das geht heute bei so einer enthistorisierten Lesart. Wir lesen das Kapital als theoretisches Werk über den Kapitalismus, geht es halt sehr schnell verloren. Marx mit dem Kapital hat einerseits gegen sozusagen konkurrierende sozialistische Strömungen, Proudhon wurde genannt, argumentiert. Er hat gegen bestimmte Illusionen in der Arbeiterbewegung argumentiert. Er hat sich mit bürgerlichen Ökonomen, mit deren Rechtfertigungsdiskursen auseinandergesetzt. Also da ist wirklich Theorie im Sinne von Analyse und politische Intervention ist da ganz eng miteinander verwoben. Nur um das wirklich verstehen zu können, muss man sich ein bisschen mit der Zeit beschäftigen. Was waren denn da die Konflikte? Gegen wen hat er angeschrieben? Also insofern, glaube ich, kann dieses theoretische Verständnis erweitert werden, wenn wir die Lebensumstände, die Zeitumstände in Betracht ziehen. Es kann auch besser verstanden werden, warum manche Punkte ausführlich, andere nicht ausführlich behandelt werden. Bei bestimmten Sachen hatte er keine Zeit, da sollte irgendwas schnell auf den Markt. Auch zum Beispiel der erste Band, wir hatten vor 4, 5 Jahren, hatten wir eine kleine Konferenz in Berlin, eine Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einer Menge von Bearbeitern aus der zweiten Abteilung der Mega. Und da waren wir im kleinen Kreis relativ schnell einig, ja, dieser erste Band, das war ein völlig verfrühter Schnellschuss. Da passten zum Teil die Fußnoten nicht zum Haupttext. Da waren bestimmte Probleme noch gar nicht so richtig durchdrungen. In der zweiten Auflage versucht der Marx dann irgendwie ein bisschen was auszugleichen. Gleichzeitig wird ihm aber klar, mit dem zweiten und dritten Band, das kann dauern. Jetzt versucht er was in den ersten Band reinzuquetschen, damit es wenigstens schon mal gesagt ist. Also beim Akkumulationsabschnitt steht da was zum Kredit drin. Im 23. Kapitel geht er auf die Krise von 1866 ein, weil die eine neue Gestalt hat. Also da passt es auch hinten und vorne nicht zusammen. Das ist vor seiner Situation verständlich, das kann man jetzt nicht, also wenn man da so einen harten theoretischen Maßstab nur anlegt, dann muss man sagen, was macht der Mann da eigentlich? Wenn man aber die Umstände sieht, dann wird klar, er sieht da nochmal eine Chance, vieles unterzubringen und das macht er dann auch teilweise auf Kosten der theoretischen Stringenz. Also insofern werden viele Facetten beleuchtet, die hatten theoretischen Probleme, also lässt sich dieses Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate begründen? Was kann man über das Transformation von Werten in Preise, in Produktionspreise aussagen? Das sind natürlich Theoriefragen, die kann man nur mit theoretischen Argumenten behandeln. Da kann einem die Biografie keine Hilfestellung geben, die kann nur insofern was aussagen, warum ist ein bestimmtes Problem in einer bestimmten Zeit sehr, sehr wichtig und 5 Jahre später wird es nicht mal mehr erwähnt? Das hat dann was mit den Zeitumständen zu tun. Aber das theoretische Problem selber, da gibt es einen theoretischen Kern, den kann man eben auch nur auf Theorieebene diskutieren.
Ganze englische Phrasen
unmöglich und Englisch leichter, aber trotzdem.
Nee, also das Englisch blieb eigentlich immer ein Problem für ihn. Er hat natürlich, als er da übergesiedelt ist, da musste er sich ganz schnell so ein Grundstück aneignen. Das geht ja uns auch nicht anders, wenn wir plötzlich in fremdes Land reingeworfen werden. Dann müssen wir uns die Sprache aneignen, einfach für den Alltag. Aber Marx hat ja zum Beispiel 1847 das Elend der Philosophie, hat er direkt auf Französisch geschrieben und veröffentlicht. Das hat er mit keinem Buch auf Englisch gemacht, mit keinem, erst später mit den Artikeln, und er hat aber jahrelang sich Engels die angucken müssen, um drüber zu gehen. Also das hat schon relativ lange gedauert, bis er dann sich wirklich traute, Zeitungsartikel direkt auf Englisch zu schreiben. Und also wie gesagt, ein Buch auf Englisch oder so, das hat er nicht gemacht. Und fürs Kapital suchte er einen Englischübersetzer, also dass er selber das Kapital auf Englisch rausbringen könnte, das war jenseits der Vorstellung. Er war in der Tat sprachbegabt, auch Engels, ich würde sagen Engels vielleicht sogar noch mehr. Er hat sich Sprachen angeeignet, auch einfach aus Spaß, also in den 60er Jahren, war er ja häufig krank, hatte da Furunkel, konnte nicht am Schreibtisch sitzen, nicht was Ernsthaftes arbeiten. Was machte er zur Entspannung? Da hatte er zwei bevorzugte Beschäftigungen, entweder mathematische Studien oder er übersetzte antike griechische Dichter aus dem Altgriechischen ins Deutsche. Das war dann so die Sachen zum Abschalten. Ne? Genau. Wilhelm Liebknecht war in der Zeit im Exil in London von 1850 bis 1862. Dann gab es die Amnestie und Liebknecht konnte zurück. Und er hat Literaturwissenschaft studiert. Dann hat er sich eines Tages mit Marx über Cervantes Don Quixote unterhalten und Marx fand das ein ganz tolles Buch. Und dann hat er mitgekriegt, dass der Wilhelm Liebknecht gar kein Spanisch spricht. Sagt er, wie kannst du denn über den Don Quixote reden? Das muss man in Spanisch lesen. Das kannst du doch nicht in irgendeiner Übersetzung lesen. Und das war also, dass man solche Literatur, also der Marx konnte Spanisch lesen. Das wissen wir auch aus seinen Exzerpten. Es gibt so eine 10-teilige Artikelreihe in der New York Daily Tribune über spanische Revolutionen, Revolten Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat er jede Menge spanischer Literatur exzerpiert, also der konnte wirklich lesen, er konnte wahrscheinlich nicht sehr gut sprechen, vielleicht auch nicht gut verstehen, aber dass man wichtige literarische Werke eigentlich in der Originalsprache lesen muss, das gehörte für den dazu. Und wenn man sie nicht konnte, dann hat man halt mal sich ein bisschen bemüht, so viel zu lernen, dass man wenigstens lesen kann.
Aber ist dann nicht doch die englische Kompetenz durch das Lesen dieser vielen englischen Ökonomiebücher gewachsen? Man kann doch sagen, die Mehrzahl der im Kapital verhandelten Bücher britische Ökonomie sind auf Englisch.
Ja.
Oder muss man sagen, das hat ihn sehr viel Lebenszeit gekostet, weil ihm das so wahnsinnig mühsam war, dass alle, meine, wenn wir uns vorstellen, wir müssten das heute alles auf Englisch lesen und ja. Dann
also natürlich hat er ein Verständnis entwickelt, dass er das schnell lesen konnte, und es war auch wichtig, weil zum Beispiel Adam Smith hat er gelesen, deutsche Übersetzung gab es doch, es gab eine ganz frühe, aber grottenschlechte deutsche Übersetzung. Es gab von Jean-Baptiste Say eine französische Übersetzung, die hat er benutzt, und dann hat er erst in England mitgekriegt, dass der Say nicht einfach übersetzt und kommentiert hat, sondern der hat bereits die Übersetzung so hingebogen, dass er schön kommentieren konnte. Also sozusagen, da ging es jetzt nicht um stilistische Nuancen, sondern wirklich mal den originalen Adam Smith kennenzulernen. Das war ein anderer, als der er von Say präsentierte. Das hat er alles gekonnt, aber sozusagen die Stilsicherheit im Englischen, die er im Französischen hatte, ich glaube, die hat er im Englischen nie entwickelt. Also das, klar, das ist ein verständliches Englisch, aber kein wirklich schönes Englisch oder auch ein Englisch, wo er sich so plastisch ausdrücken kann. Er hat es dann auch zum Teil aufs Englisch geschoben. Er hat gesagt, ja, man kann in Französisch und in Russisch, da kann man, und natürlich Deutsch, das ist die beste Sprache, um komplexe Sachverhalte auszudrücken, weil da gibt es eben die komplexeste Satzstruktur. Aber dieses Englisch, was immer nur mit einfachen Sätzen da arbeitet, da kann man doch keinen komplexen Gedanken richtig ausdrücken. Ne? Gut, werden sicher viele Leute anders sehen. Vielleicht lag es eben auch an seinem mangelnden Englisch.
So, letzte Runde, würde ich sagen. Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht, würde ich ganz kurz, bevor wir Schluss machen, zwei Veranstaltungen ankündigen, die in den nächsten Wochen stattfinden. Die auch mit Marx und mit den Themen der Kritik der politischen Ökonomie zusammenhängen. Am 23. November, Freitag um 19 Uhr, in der AWO-Akademie in der Röhrenstraße 6 in Potsdam findet eine Veranstaltung statt mit dem Titel »Die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft«, Marx Ausbeutungsbegriff und das Beispiel Laienpflege. Den Vortrag hält Frau Dr. Tine Haubner, Soziologin von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und am 7. und 8. Dezember hier im Haus 2 im Freiland kommt Moritz Zeiler. Moritz Zeiler hat eine Einführung in die materialistische Staatskritik veröffentlicht und er wird am Freitagabend um 19 Uhr, am 7. Dezember, das Buch präsentieren und für diejenigen, die mehr intensiver sich damit beschäftigen wollen, findet dann am Samstag, am 8.12. von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Seminar mit Moritz Zeiler zu einigen Autoren, einigen Kapiteln, mit denen er sich in dem Buch auseinandergesetzt hat. Die Infos über diese Veranstaltung findet ihr auch entweder eben, also zur Veranstaltung hier auf der Webseite vom Haus 2 vom Freiland oder auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, brandenburg.rosalux.de. Ja, und ansonsten bedanke ich mich sehr bei euch, bei Ihnen für die interessanten Fragen. Vielen, vielen Dank an Michael, dass du gekommen bist. Und ich glaube, ihr auch, sind gespannt auf die nächsten Wände.